Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Maidons Meinung. Dazu begrüße ich natürlich Alfred Maidon. Hallo Alfred.
Hallo.
Ja, Alfred, in den vergangenen Wochen hat sich eingebürgert, dass wir gerne über den Markt sprechen. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt auch. Okay. Legen wir los mit dem Marktüberblick. Ja, heute wird es richtig spannend, Alfred. Nachmittag gibt es Verbraucherpreise in den USA. Um 14.30 Uhr ist es soweit. Haben die Verbraucherpreise Potenzial, den Markt nochmal richtig zu bewegen?
Ja klar, das war ja in den letzten Monaten eigentlich immer so, dass es eine ordentliche Reaktion gab, wenn dieser wichtigste Inflationsindikator gemeldet wird. Das sind nun mal die Verbraucherpreise, die normalen Preise, die Kernrate. Weil das ist auch für die US-Notenbank natürlich die wichtigste Zahl, wie es dann mit den Zinsen weitergeht. Insoweit wird das stark beachtet und hat auch in der Regel doch recht größere Kursschwankungen zur Folge gehabt. Wobei wir in den letzten Malen, glaube ich, relativ genau die Prognosen getroffen haben. Ob es diesmal so sein wird, werden wir sehen heute Nachmittag. Um 14.30 Uhr deutscher Zeit kommen die Zahlen. Ja, und das wird dann schon sehr bewegend sein, in welche Richtung auch immer.
Genau, und du hast uns ja auch mal ein paar Grafiken mitgebracht mit den Verbraucherpreisen. Die wollen wir uns mal genauer anschauen. Wenn die Regie die mal kurz einblenden könnte. Ach so, dann können wir da mal drauf schauen. Genau.
Ja, genau. Das ist die Entwicklung seit 2019. Da sieht man diesen massiven Anstieg der Inflationsrate. Das Grüne ist der Verbraucherpreisindex und das Rote ist die Kernrate, also ohne die Lebensmittel und vor allen Dingen auch ohne Öl. Und das ist auch der Grund, warum die Kernrate jetzt doch deutlich höher ist noch, weil jetzt bei der Inflationsrate beim Verbraucherpreisindex jetzt ein Anstieg erwartet wird auf 3,7% durch die zuletzt stark gestiegenen Ölpreise, während die Kernrate von 4,7 im letzten Monat auf jetzt 4,3 zurückgehen soll. Also es läuft so ein bisschen auseinander. Ölpreise sind ja wirklich gestiegen, sehen wir auch gleich noch. Aber jetzt wird es davon abhängen, ob diese Erwartungen getroffen werden oder nicht, wie der Markt reagiert. Denn wie gesagt, das ist wirklich sehr wichtig, die Inflation und gerade die Zinsen sind eben das Wichtigste, was im Moment den Markt beeinflusst.
Genau,
und nicht im Moment, sondern schon seit vielen Monaten.
So ist es ja. Also im Endeffekt eigentlich seit über 10 Jahren.
Ne? Ja, seit Jahren. Eigentlich immer.
Bankenkrise.
Zinsen sind für den Aktienmarkt das Nonplusultra.
Genau. Dann sehen wir hier jetzt einen schönen Vergleichschart. Was lässt sich hier ablesen?
Ja, da sieht man ganz klar, das ist seit Jahresanfang, dass wir, das Blaue ist der Nasdaq-Index, das Grüne ist der S&P und das Rot ist der Dow Jones, dass die Entwicklung doch sehr unterschiedlich war. Der Nasdaq immer noch über 30% im Plus seit Jahresbeginn, der S&P nur 16, also die Hälfte in etwa und beim Dow Jones haben wir gerade mal 4,5%. Und im Dow Jones sind ja auch ein paar Tech-Aktien. Wenn ich jetzt da die Microsoft und Apple, die drin sind, rausnehme, dann habe ich sogar eine negative Performance. Also es ist in diesem Jahr längst nicht alles gelaufen. Das sieht immer so ganz gut aus. Man schaut ja auch gerne auf die großen Tech-Werte, die natürlich sehr gut gelaufen sind. Allen voran Nvidia, sich mehr als verdreifacht hat. Aber tatsächlich so die zweite, dritte Reihe auch im Tech-Sektor, da ist vieles noch unter Wasser. Insoweit, das muss jetzt nicht so bleiben, das kann sich auch ändern. Mhm. Ich glaube ja, dass wir tatsächlich, wenn die Inflationsdaten auch an der Zinsfront Entspannung kommen, dass wir tatsächlich noch einen schönen Jahresausklang sehen könnten.
Ja, und da haben wir hier noch eine dritte Grafik eingeblendet.
Genau, das steht gar nichts drüber. Das ist ganz interessant, das ist die Zinsentwicklungserwartung der Marktteilnehmer. Und zwar das Blaue ist die Erwartung im Juli, das im August und das im September. Und da sieht man mal, dass im Juli man noch davon ausgegangen ist, dass im nächsten Jahr, das hier ist die Grenze Januar, dass quasi schon Ende des Jahres 23, spätestens dann Anfang 24 die Zinsen zu runterkommen. Man geht immer noch davon aus, dass die Zinsen fallen werden, aber jetzt eben im September deutlich schwächer und deutlich später auch erst, dass die Zinsen fallen werden. Und je nachdem, wenn sie diese Kurve wieder nach unten verschiebt, dann wäre das natürlich gut für den Aktienmarkt. Es kann natürlich auch sein, dass man jetzt noch später mit Zinssenkungen rechnet, dann vielleicht erst Ende nächsten Jahres. Und das wäre dann wiederum schlecht für den Aktienmarkt. Also es wird viel von den Inflationsdaten abhängen, wie sich dann diese Kurven entwickeln und wie sich dann auch der Aktienmarkt entwickeln wird.
Genau, das heißt heute Nachmittag 14.30 Uhr genau draufschauen, was die Verbraucherpreise bringen. Nächste Woche ist dann ja schon die FED-Sitzung und dann kriegen wir noch
morgen gibt es dann noch die Erzeugerpreise, die sind nicht ganz so wichtig. Aber
EZB-Sitzung morgen dann auch noch. Also ist
auch nicht ganz so wichtig. Die Leute schauen halt schon, was die US-Notenbank macht. Das ist das Maß aller Dinge.
Genau, die USA, das Maß aller Dinge und das betrifft auch unsere Aktie des Tages und da schauen wir jetzt drauf.
Überraschend, Mensch.
Ja, hätte ich jetzt auch fast nicht gedacht. Gestern großes Event bei Apple, Wie viele iPhones hast du denn schon gekauft?
Ich kann ja noch keins kaufen. Ich glaube, ich habe sogar geschaut, ab morgen 14 Uhr kann man in Deutschland vorbestellen. Ich werde das dieses Jahr machen. Ich kaufe immer alle 2 Jahre ein neues iPhone. Ich oute mich als iPhone-Besitzer. Jetzt ist es wieder soweit. Eins lasse ich immer aus, weil die Neuerungen sind ja nun auch jedes Jahr nicht mehr so immens, dass man da irgendwas verpasst, wenn man mal 1 oder 2 Jahre sich kein neues Telefon kauft. Das war jetzt auch nicht anders. Man sieht es da, das ist die größte Neuerung, die Kamera. Das ist mittlerweile auch fast das wichtigste Feature bei den Smartphones geworden, die Kamera, die Qualität der Kamera. Und da hat Apple nochmal ordentlich nachgelegt, diese 48-Megapixel-Kamera. Also das ist schon ordentlich. Ansonsten ja etwas schneller, etwas mehr Batterie, etwas mehr Chipleistung und was noch?
Betonung auf Umwelt bei der Uhr.
Ah ja, auf die Umwelt und das Gehäuse aus, oder mehrheitlich aus Titan statt aus Aluminium. Also das ist jetzt nichts, wo man sagen kann, das reißt mich vom Hocker. Aber ganz interessant, der Dan Ive, der Analyst von Wedbush, hat gesagt, dass viele das iPhone 11 als letztes neues Gerät haben. Und da ist der Sprung von 11 zu 15 natürlich schon gewaltig. Und dass vielleicht jetzt doch viele, die das iPhone 11 noch haben, jetzt wechseln könnten. Insoweit kann das schon Auswirkungen haben. Man ist gespannt, wie immer. Wichtig ist, dass jetzt schon vorbestellt werden kann und die ersten Auslieferungen schon in einer Woche kommen. Also letztes Jahr hatten wir massive Verzögerungen. Da ging der Verkauf erst relativ spät los. Also insoweit hat es noch erheblichen Einfluss auf das 4. Quartal, die Verkäufe. Ja, die Aktie hat reagiert. Sie war schon vor der Präsentation im Minus. Das Minus hat sich etwas vergrößert, jetzt nicht kräftig. Viel wichtiger war eigentlich dann dieser Kursrutsch, den wir vorher hatten. Das war die Diskussion mit dem eventuellen Verbot von iPhones in chinesischen Behörden. Davon hat man auch nichts mehr gehört, ob das kommt oder nicht.
Waren ja auch nur Medienberichte bisher.
Es war nur ein Gerücht. Also insoweit glaube ich, dass es jetzt eine ganz gute Chance ist, auf dem Niveau vielleicht sich Apple mal wieder etwas näher anzuschauen.
Grafik ist auch dabei,
Genau, hier sieht man, dass die Marktanteile des Smartphone-Marktes, der Smartphone-Markt schrumpft ja seit mehreren Jahren. Insoweit geht es jetzt eigentlich hauptsächlich darum, sich Marktanteile von der Konkurrenz zu sichern. Das hat Apple ganz gut gemacht. Das ist das 2. Quartal, 23, 22, 21, 20 und 19. Und wir sehen 2019 Apple-Marktanteil 10% und in diesem Jahr sind wir bei 17%. Also das ist schon ganz erheblich. Das zeigt auch so ein bisschen den Trend, dass die Leute doch eher jetzt bei hochpreisigen Smartphones zugreifen. Das erklärt auch, warum viele andere Billiganbieter auch teilweise vom Markt wieder verschwunden sind. Und ja, das ist eine ganz gute Entwicklung für Apple und das wird sich auch fortsetzen. Also das ist jetzt wirklich nicht das Top-Gerät, war auch nicht zu erwarten. Es ist eigentlich alles so gekommen, wie erwartet. Die Preise wurden zum Teil ein bisschen angehoben, aber auch nicht merklich. Also ich glaube, das Top-Gerät, das iPhone Pro Max, kostet jetzt 1.200 in der günstigsten Version. Dafür hat man auch ein bisschen mehr Speicher bekommen. Was ich ganz erstaunlich finde, $1,200 in Deutschland kostet das dann 1.450 Euro. Also ich habe eigentlich immer gedacht, dass der Euro ein bisschen mehr wert ist als der Dollar, aber offensichtlich ist es doch andersrum. Also ein Aufschlag von 20% auf den US-Preis, das ist schon satt, aber wer sich's leisten kann. So, und das hier ist noch eine Grafik, ganz interessant, das sind die installierten iPhones, die auch noch in Benutzung sind. Also wir sind jetzt hier 2023 bei, also wir haben 2020 die Milliarde erreicht, jetzt sind wir schon bei 1,3, nächstes Jahr wahrscheinlich Richtung 1,5. Und das ist eigentlich das Wichtigste, dass Apple diese installierte Basis an Geräten weiter hochbekommt, damit man eben eine größere Zielgruppe hat für seine Services, für seine Dienstleistungen, mit denen man langfristig dann auch sogar noch mehr Geld verdienen wird als mit dem iPhone selbst. Weil hier wird dann auch, also der Markt wächst nicht mehr, das iPhone kann den Markt sicherlich noch ein bisschen erhöhen, aber jetzt auch nicht mehr gewaltig. Insoweit muss man dann sehen, dass man irgendwann mit Dienstleistungen das Geld verdient und das wird Apple, glaube ich, ganz gut hinbekommen.
Aber erstaunlich, dass wie Apple so eine Cash-Cow geschaffen hat, da braucht es eigentlich das Next Big Thing gar nicht mehr, oder?
Nein, braucht es auch nicht. Also jetzt auch diese Brille, das ist kein großes Ding. Das ist also in meinen Augen ein Nischenmarkt, das sehen vielleicht andere anders, aber es ist auf jeden Fall nicht mehr annähernd so groß wie das iPhone. Nichts wird so groß werden wie das iPhone oder wie Smartphones, weil es ist nun mal ein Gerät, das jeder hat, das sehr teuer ist und ich wüsste nicht, was da kommen sollte, was da größer und besser wird. Also insoweit, das erwartet man aber auch. Niemand hat gestern mit The Next das nächste große Ding. Was hat er immer gesagt, der Steve Jobs? One more thing. Also damit hat niemand gerechnet, damit rechnet seit Jahren niemand mehr. Also insoweit, alles gut, alles im im Rahmen. Und ich glaube, dass jetzt diese gestrige kleine Enttäuschung auch recht schnell wieder vorbei ist.
Genau, wenn wir den längerfristigen Chart ansehen würden, dann wäre es eh von links unten nach rechts oben.
Ja.
Das machen wir. Dann schauen wir mal auf Tesla. Da hat eine Analystenstudie für Aufsehen gesorgt von Morgan Stanley. Kursziel aufgerufen von $400 und jede Menge Lob für den Supercomputer von Tesla.
Ja, der Adam Jonas ist ja schon lange sehr bekannt für seine doch subjektiven Tesla-Analysen. Das ging auch mal in die andere Richtung. Ich kann mich erinnern, 2019 hat Adam Jonas einen Tesla-Kursziel, einen Bärm-Kursziel ausgerufen von $10 vor den beiden Splits. Also das wäre heute ungefähr so $1,50. Gut, nicht jetzt dreht er sich um. Er hat immer noch ein Bärmarken-Kursziel, das ist bei $120. Sein normales Kursziel hat er angehoben von $250 auf $400 und das Bull-Market-Kursziel von $450 auf $550. Also doch schon recht erheblich, gerade das normale Kursziel. $400, das wäre ziemlich das Allzeithoch, was wir erreicht haben, ich glaube 21. Also die Begründung ist, der Supercomputer Dojo, den viele lange Zeit nicht auf dem Radar hatten, ist ja nicht erst seit gestern, dass Tesla daran arbeitet oder diesen Supercomputer bauen wird. Der wird irgendwann dann im nächsten Jahr fertig werden und soll vor allen Dingen eingesetzt werden, um die Autopilot-Funktionen zu verbessern, um das selbstständige Fahren FSD tatsächlich zu erreichen, weil man natürlich diese riesen Datenmengen, die man mit den Kameras einfängt, auch verarbeiten muss. Ja, und Adam Jonas sagt, also das ist natürlich ein gewaltiger Markt. Er redet von einem 10-Billionen-Dollar-Markt, dieser Supercomputer. Und dass das für Tesla, für das Unternehmen, einen Mehrwert von $500 Milliarden entspricht, das ist, ganz ordentlich. Gut, jetzt wird tatsächlich bei Twitter haben einige Leute geschrieben, was hat der Jonas wieder geraucht? Vielleicht mit
dazu kommen wir später dann.
Dazu kommen wir dann später noch. Klar, es ist vielleicht ein bisschen überzogen, aber ich mag es lieber, wenn man wirklich etwas übertreibt mit seinen Aussagen, als wenn, wie die meisten Analysten, weichgespültes Zahlenmaterial daherkommt und sich niemand aus dem Fenster lehnt. Insoweit kann man das teilen oder auch nicht. Es ist seine Meinung und ich finde es auch gar nicht schlecht, weil tatsächlich diese ganze KI-Geschichte, die Tesla ja wirklich massiv vorantreibt, also wenn es eine KI-Firma gibt, dann ist das Tesla. Das hat niemand zu Recht wahrgenommen. Jetzt ist endlich mal jemand, der gesagt hat, hey, es ist echt kein reiner Autokonzern mehr, auch wenn es immer noch viele sagen. Es ist ein Technologiekonzern, man macht viele Sachen über den Automobilbau hinaus und das auch recht erfolgreich. Und wenn jemand das autonome Fahren schafft, dann Tesla mit dem Supercomputer noch schneller. Insoweit hat das schon durchaus Berechtigung, glaube ich, diese Analyse.
Ja, das wird auf alle Fälle spannend bleiben beim Tesla, wir werden es weiter verfolgen. Jetzt schauen wir mal auf den nächsten Autobauer, BYD. Ja. Es gab da verschiedene Meldungen, PKW-Absatz in China. Und du hast doch ganz aktuell noch eine andere Meldung.
Genau, ich habe gerade die Sendung vorbereitet und dann, BYD war heute Morgen in Hongkong so ziemlich unverändert. Und auf einmal war die Aktie 3% im Minus und dann habe ich mich gefragt, ups, was ist jetzt passiert? Ich habe erst nichts gefunden und dann ist mir
das Foto in die Hände gefallen. Weg gelaufen? Ja.
Die Frau Nein hat sich geäußert und mich hat es wirklich ein bisschen schockiert. Tatsächlich, ich kann es sogar zitieren, hat sie gesagt, der Preis der chinesischen Autos wird durch riesige staatliche Subventionen künstlich gedrückt. Das verzerrt den Markt. Das sei nicht akzeptabel. Die Weltmärkte würden mit billigen chinesischen Elektroautos überschwemmt. Und jetzt will man Untersuchungen einleiten, ob nicht diese chinesischen Firmen oder China ihre eigenen Firmen subventioniert. Und dann kann man natürlich auch, wenn man das rausfinden sollte, Maßnahmen einleiten, wie zum Beispiel Strafzölle. Und das ist natürlich nicht so gut angekommen bei BYD. Andersrum, Volkswagen ist sofort gestiegen. Mittlerweile hat das Ganze aber schon wieder ein bisschen eingependelt. Denn klar, diese Meldung ist natürlich erstmal nicht gut für die Chinesen und gut vielleicht für die Deutschen. Aber man muss sich von vornherein erstmal fragen, ist es wirklich so, dass Chinesen mehr subventioniert werden? Wenn man mal schaut, ein BYD Seal, der jetzt auch in Deutschland verkauft wird, kostet in China 27.000 Euro umgerechnet und hier 45.000 Euro. Also 45.000 Euro ist ungefähr das Niveau vom Tesla Model 3. Also das ist kein Kampfpreis, im Gegenteil. Ich finde sogar, dass die Autos von BYD in Deutschland relativ teuer sind, während Volkswagen es andersrum macht. Die verscherbeln ihre ID.3s in China für 17.000 Euro, die hier 40.000 kosten, also für weniger als die Hälfte. Und dann muss man sich als nächstes fragen, wenn jetzt die EU tatsächlich mit Strafzöllen anfangen sollte gegen China, dann kann man darauf warten, dass die Chinesen sofort zurückschießen werden. Und nur mal so, BYD verkauft im Moment 1% seiner Produktion in Europa und Volkswagen 40% oder fast 40% seiner Produktion in China. Welcher Markt ist jetzt für wen wichtiger? Also da hat Frau Leyen was losgestoßen, was ganz schnell ein ordentliches Eigentor werden kann, und zwar ein sehr, sehr gefährliches. Also da kann eigentlich nichts bei rauskommen. Alles andere wäre fatal. Aber wie gesagt, es beeinflusst die Kurse. Ich glaube aber auch nicht langfristig, weil kein normal denkender Mensch sich dieser Argumentation anschließen kann. Ist ja nicht so, dass die Chinesen jetzt schlechte Autos hier platzieren, sondern die Autos sind wirklich gut. Sie sind konkurrenzfähig, sie werden zu normalen Preisen angeboten. Und ja, und letztendlich, ich will nicht sagen, dass BYD und die Chinesen Europa nicht brauchen, aber BYD sieht man hier,
genau.
Hat in China eigentlich einen ganz guten Lauf, Marktanteil in China. Bei Elektroautos allerdings 34%. Bei normalen Autos sind es um die 10%. Auch da ist man mittlerweile die Nummer 1, hat Volkswagen vom Thron gestoßen. Also Volkswagen spielt bei Elektroautos, wie man sieht, auch keine Rolle. Also man sieht, unter den Top 10 sind es 9 Chinesen und Tesla auf Platz 2. Insoweit ist der Markt relativ aufgeteilt. Und ob die Deutschen in China bei elektrisch nochmal den Anschluss finden, das wird schwierig. Das ist, glaube ich, noch vom letzten Mal die Grafik. Aber da sieht man es nochmal, die weltgrößten Autoverkäufer im Juli. Da ist BYD schon auf Platz 5 vorgefahren. Hatte ich letztes Mal, glaube ich, auch schon mit dabei. Also
genau.
BYD wird den Weg gehen, keine Frage. Und das auch jetzt mit den Subventionen wird eine eher kurzfristige Geschichte sein. Auch wenn diese Untersuchung wahrscheinlich über Monate dauern wird. Am Ende wird hoffentlich, kann eigentlich nichts mehr rauskommen. Denn es ist nicht so, dass jetzt... Ich glaube zumindest, dass genaue Zahlen weiß ich nicht. Das wird jetzt untersucht, inwieweit die Chinesen tatsächlich ihre eigenen Firmen fördern. Auch in Deutschland wird die Autoindustrie gefördert. Das macht, glaube ich, jedes Land. Das ist jetzt nichts Besonderes.
Dann wechseln wir mal den Sektor und schauen auf Jinko Solar. Eigentlich hatte ich jetzt eher BP erwartet.
Achso, ja, BP hatte ich eigentlich auch noch mit dabei. Na, vielleicht kommt
genau. Die noch.
Ja, Jinko Solar hatte ich letzte Woche auch schon mit dabei. Da war die Aktie noch ein bisschen höher. Wir sind tatsächlich nur mal unter die Marke von $30 gerutscht, was ich mir nicht erklären kann. Es gab auch jetzt keine News, aber die Solarschwäche insgesamt hat sich auch fortgesetzt. Bis gestern. Gestern gab es mal zumindest eine kleine Bewegung nach oben, die Aktie 5% gemacht. Ich weiß nicht, ob das jetzt der Auftakt einer Gegenbewegung ist, aber eins weiß ich, es wird eine Gegenbewegung geben, denn es ist einfach nicht machbar, also zumindest nicht längerfristig machbar, dass eine Aktie mit Wachstumsraten von 40-50% ein KGV von 3 hat. Das hat Jinko Solar mittlerweile. Von der Umsatzbewertung will ich gar nicht sprechen. Wir sind jetzt, glaube ich, bei unter 2 Milliarden Dollar bei einem Jahresumsatz von 15 Milliarden. Das ist eigentlich totaler Irrsinn. Da kann ich noch so viele China-Abschläge einrechnen, wie ich will, und komme trotzdem auf einen viel höheren Kurs als jetzt diese 30 oder 31 Dollar. Also der faire Kurs mit allen Abschlägen ist vielleicht eher im Bereich 50-60, da wo wir auch Jahresanfang waren. Das macht alles keinen Sinn. Wir haben einen Solarmarkt, der boomt. Klar, wir haben Modulüberkapazität, aber das habe ich jetzt mal auch schon gesagt, das betrifft eher die niedrigpreisigen Module und nicht die hauptsächlich von Jinko gefertigten N-Type-Module, die hochpreisigen und besonders leistungsstarken. Also kann nicht lange Bestand haben. Wenn ich hier in einem halben Jahr stehe und wir sind immer noch bei 30 oder tiefer, dann wäre ich sehr überrascht. Eine Wette möchte ich jetzt nicht eingehen, aber das ist schon kaum noch nachvollziehbar. Aber an der Börse gibt es eben Übertreibungen nach oben und nach unten. Das haben wir
gerade im Solarbereich oft sehr häufiger
gesehen. Ja. Und wer sich ein bisschen, ich werde nochmal den längerfristigen Chart mitbringen. Wir hatten eine Situation, 21 war es, glaube ich, da war die Aktie auch, ich glaube auch auf dem Niveau 30, und dann ging es innerhalb von 2 Monaten auf 90 nach oben. Also da ist immer alles möglich und sowas kann jederzeit auch wieder passieren.
Über den Ölpreis muss man natürlich unbedingt sprechen. Die Preise sind ja gestiegen. Story ist bekannt. Saudi-Arabien, Russland verlängern die Produktionskürzungen. Wie schätzt du hier die Lage ein?
Ja, jetzt kam noch Libyen dazu, das jetzt auch erstmal wahrscheinlich weniger Öl liefern wird. Also wir haben vor allen Dingen auf der Angebotsseite eine Knappheit. Nachfrage ist jetzt nicht so üppig. Im Gegenteil, man befürchtet, dass in China durch die doch eher schleppende Konjunkturentwicklung die Nachfrage zumindest nicht so stark steigen wird. Insoweit eher die Angebotsseite schwach. Das hat dazu geführt, dass der Ölpreis immerhin auf einen 10-Monats-Hoch gestiegen ist. Mhm. Wir sind wieder bei $90 oder knapp $90. Das ist WTI. Brent ist, glaube ich, sogar schon über 90. Mhm. Und ja, das ist die Frage. Hat das bestanden? Setzt sich das fort? Ist natürlich für die Ölfirmen gut. BP hat ja ohnehin gute Zahlen vorgelegt, profitiert vom steigenden Ölpreis, klar, wie alle Ölfirmen. Man hat allerdings heute dann gemeldet, dass der Firmenchef gehen wird, tritt selbstständig zurück, weil er, was hat er gemacht? Er hat sich...
Es waren Beziehungen zu Kollegen, genau, ein bisschen
schwammig. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht Kolleginnen, aber da standen Kollegen, wer weiß, was er da alles gemacht hat. Auf jeden Fall ist er ja einer möglichen Amtsenthebung zuvorgekommen, wo ist er selbst weggegangen. Ich habe den Namen jetzt gar nicht mehr auf dem Radar, auf jeden Fall hat er dafür gesorgt, dass BP so in Richtung Erneuerbare stark gegangen ist, wie auch viele andere Ölfirmen, gerade auch Shell zu nennen. Aber das ist jetzt ein bisschen zurückgedreht worden. Man fokussiert sich jetzt auch wie andere mehr auf das Ölgeschäft wieder. Das hat Vor- und Nachteile. Klar, man hat gesehen, mit der Erneuerbaren so viel Geld zu verdienen mit Öl ist nicht machbar. Zumindest im Moment nicht. Das kann sich auch noch ändern. Man muss erstmal viel investieren. Und ja, man will natürlich seinen Aktionären Dividende zahlen. Denn das ist das, wovon die Ölfirmen leben. Hohe Dividenden, was die Aktionäre auch gut finden. Denn langfristig wird die Ölnachfrage sicherlich eher zurückgehen, zumindest dann spätestens ab 2030. Das sagen eigentlich alle, das sagen sogar die Ölfirmen selbst. Und wenn man sich da nicht jetzt aufstellt, um diesen Umsatzrückgang irgendwann aufzufangen, dann weiß ich nicht, wann man es machen will. Aber man hat jetzt gesagt, wir schauen eher auf unser Geschäft, das läuft, und investieren da. Für mich ist es nichts. Es gibt Leute, die mögen das. Klar, hohe Dividenden, 4-5% Rendite ist natürlich eine schöne Sache. Da brauche ich jetzt nicht mal steigende Kurse. Steigen ja auch nicht bei BP und Shell langfristig zumindest. Läuft es eher seitwärts seit vielen Jahren. Also insoweit, ja, wer es machen will, soll. Also
momentan eher der kurzfristige Erfolg in diesem Jahr.
Ja, ich glaube auch nicht, dass wir jetzt da Preise von 100 und drüber sehen werden. Aber wir hatten auch schon negative Ölpreise. Hat auch keiner gedacht. Wann war das nochmal? 2021 sowas?
Den Dreh ungefähr, ja.
Also, wer mit Öl spekulieren will, der muss schon gute Nerven haben und eine gute Glaskugel.
Ja, muss man bei manchen Aktien haben. Wir schauen jetzt mal auf TeamViewer. Da gibt es jetzt die Meldung, dass sich TeamViewer endgültig von dem Sponsoring bei Manchester United löst. Der entscheidende Schritt für die Aktie dann auch?
Nein. Der entscheidende Schritt war eigentlich der, als man das angekündigt hat vor einigen Monaten, dass man das machen wird und auch wahrscheinlich auch schaffen wird. Jetzt hat man es erledigt, ab 24, 25 wird man kein Sponsor mehr sein. 50 Millionen Euro hat man da im Jahr hingeblättert, ein Zehntel des Jahresumsatzes. Totaler Irrsinn, wie er auf solche Ideen kommen kann. Aber ja, jetzt ist zumindest dieses Problemfeld vom Tisch, aber die Aktie hat ja auch reagiert. Wir waren bei 8 Euro letztes Jahr im Herbst und jetzt doppelt so hoch. Also es ist ja nicht so, dass die Aktie nicht schon darauf reagiert hätte. Insoweit, glaube ich, ist da jetzt auch nicht mehr viel drin. Ohnehin, ich habe es glaube ich schon ein paar Mal gesagt, ich bin jetzt kein Freund von TeamViewer. Das Wachstum ist mir zu schwach. Man wächst nur noch einstellig. Dafür ist das KGV von über 20, finde ich, recht hoch mittlerweile. Und ohnehin, also klar, man hat ja neue Geschäftsbereiche, aber der Kerngeschäftsbereich Fernwartung für PCs, also ich weiß nicht, ob das jetzt so der Markt ist. Also ich bin jetzt kein Fan davon.
Also kurzfristiger Corona-Hype damals.
Ja, ich habe es tatsächlich während Corona auch genutzt, als ich zu Hause saß mit meinem Notebook. Wir haben TeamViewer-Software auch, nutzen die auch, aber ich weiß nicht, was wir dafür zahlen. Am Endeffekt, die Zahlen von TeamViewer sind jetzt nicht die, die Technologie-Aktien-Investoren Herzen höher, schneller schlagen lassen, zumindest meins nicht. Aber auch das muss jeder selber wissen. Ich finde, die Aktie ist jetzt bei diesem Niveau mehr als fair bewertet.
Dann haken wir das Thema auch mal ab und kommen zum nächsten Thema. Canopy Growth, da lohnt sich tatsächlich mal wieder ein Blick auf die Aktie. Die ist ja wirklich verrückt gestiegen in den vergangenen Tagen. Es gab die Ankündigung von oder die Meldung vom US-Gesundheitsministerium, dass eine Neubewertung von Cannabis empfiehlt. Das ist ja momentan auf dem Status von Heroin, das neu bewertet werden. Hat die Cannabis-Firmen gepusht? Ist das rational begründbar dann, dass es so einen Anstieg gibt?
Ja, begründbar ist es schon, gerade wenn man sich anschaut, von welchem Niveau die Aktie kommt. Da kann sowas immer schnell passieren. Hat sich jetzt sogar mehr als verdoppelt innerhalb von zwei Tagen. Allerdings gestern hat es dann im Tagesverlauf wieder gedreht. Also nicht nur Canopy ist gestiegen, alle anderen, jetzt würde ich sagen Heroin-Aktien. Cannabis-Aktien heißen sie, genau. Cannabis-Aktien sind auch ähnlich stark gestiegen. Die Branche leidet ja seit vielen, vielen Jahren. Ich habe jetzt nochmal die Zahlen von Canopy angeschaut. 140 Millionen Verlust in einem Quartal, nur noch 500 Millionen Cash, über 1 Milliarde Schulden. Also da muss jetzt eigentlich sofort was passieren. Also wenn jetzt die Meldung gekommen wäre, dieser neue Status gilt ab morgen, dann hätte ich gesagt, da gibt es noch eine Chance. Aber ob das jetzt auch so passiert, also wenn es nicht passiert, wird bei den meisten Cannabis-Firmen tatsächlich werden die Lichter ausgehen. Darauf läuft es hinaus. Und das nächste ist, selbst in Kanada, wo ja Cannabis legal ist, selbst da fährt Canopy Verluste ein, weil auch da die Umsatzerwartungen, die ja immens waren, bei weitem nicht erfüllt worden sind. Hauptgrund ist der, dass Cannabis auf der Straße eben weniger als die Hälfte kostet, als wenn man es offiziell kauft. Und da ja, wird schon klar, wo die Leute weiterhin ihr Cannabis kaufen werden. Also wunderbar zum Zocken, aber als Investment nichts. Und man soll sich nicht von diesem tiefen Kurs abschrecken lassen. Hier sieht man es nochmal. Also, das war schon hier Patient. ja, das war's. Aber dieses kleine Lebenszeichen, das wird sicherlich dazu führen, dass die Aktie auch nur annähernd in die Regionen kommt, wo sie mal war. Tatsächlich 50 Dollar. Außerdem muss man berücksichtigen, es gab doch einige Kapitalerhöhungen. Es gibt dort ein bisschen mehr Aktien als damals. Also reiner Zock, mehr nicht. Keine Branche, die irgendwie langfristig viel verspricht und auch viel zu viele externe Einflussfaktoren. Hier die Bestimmung, da Erleichterung. Das ist ja
auch in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich.
Dann. Zu viele Variablen und zu wenig konstant und auch zu wenig Ertrag, nämlich gar keiner.
Dann kommen wir mal zu einer anderen Branche, die vielleicht mehr Ertrag liefert, mit Sicherheit, nämlich zur Lithiumbranche. Nehmen wir jetzt mal den Chart von Albemarle. Sieht jetzt allerdings auch nicht so gut aus.
Nein, sieht wirklich nicht gut aus. Und das ist eine Sache, die ich nicht nachvollziehen kann. Der Lithiummarkt, doch ich kann es nachvollziehen, der Lithium-Spotmarkt, der Spotpreis in China ist wieder gefallen in den letzten Wochen. Das hat auch dann dazu geführt, dass Albemarle diese Erholung, die man gerade hatte, wieder gestoppt hat. Albemarle ist ja, je nachdem, wie man sieht, der größte oder zweitgrößte Lithiumproduzent der Welt, auf jeden Fall einer der größten. Und jetzt hat man vor kurzem auch extrem gute Zahlen gebracht, die Prognosen fürs Gesamtjahr nochmal kräftig angehoben. Und auch die Prognosen, das ist übrigens aus der Präsentation von Albemarle, die Absatzprognose gesamt für Lithium sieht man hier, das ist die neue. Bis 2030 3,7 Millionen Tonnen, das war die vom Vorjahr. Also die Prognosen erhöhen sich ständig. Wir sind jetzt in diesem Jahr bei 1,2 Millionen Tonnen und das soll auf 3,7 Millionen Tonnen steigen, die Nachfrage, bis zum Jahr 2030. Albemarle versucht alles, um die Produktion auszubauen, zu erweitern. Man expandiert und man hat jetzt auch eine Übernahme gemacht, Liontown, ein australischer angehender Lithiumproduzent, da hat man über 4 Milliarden Dollar auf den Tisch gelegt. Das ist schon eine Menge für eine Firma, die noch nichts produziert. Und das zeigt, also wenn irgendwas zeigt, dass der Lithiumbedarf hoch ist, dann das, wenn der größte Lithiumproduzent zukauft, um diese hohe Nachfrage decken zu können. Und insoweit, hier sieht man nochmal, das ist irgendwas auch ganz schön. Das ist das Angebot an Lithium und wir werden bis 2030 nach den Schätzungen von Albemarle auf 2,9 Millionen Tonnen kommen, wenn alles optimal läuft mit den Erweiterungen. Wir werden aber 3,7 Milliarden Tonnen brauchen. Das heißt, wir haben ein Defizit von 800.000 Tonnen im Jahr 2030 und selbst das ist schwer zu erreichen. Es müssten 100 neue Projekte entstehen in der Zeit und das ist beim besten Willen also kaum zu schaffen. Also das wird dazu führen, dass der Preis für Lithium sicherlich nicht weiter fallen, sondern eher weiter steigen wird. Soweit Albemarle mittlerweile wirklich spottbillig. KGV liegt bei 7 jetzt mit den angehobenen Prognosen. Finde ich sehr interessant.
Vielleicht auch den zweiten Lithiumwert, den wir noch dabei haben, nämlich Livent.
Genau, das ist eigentlich noch so ein bisschen mehr favorisiert von mir. Übrigens charttechnisch sehr, sehr interessant. Wir sind jetzt hier bei der 20. Da waren wir schon einige Male. Da darf es natürlich nicht durchgehen, das wäre charttechnisch nicht gut. Kann durchaus sein, dass es vielleicht nochmal einen kleinen Sell-off gibt, aber auch hier die fundamentale Lage exzellent. Auch hier das KGV bei 8 auf Basis der Gewinnprognosen fürs nächste Jahr. Auch Livent hat sehr gute Zahlen vorgelegt und das selten, also ähnlich wie in der Solarbranche gibt es hier einen Riesenunterschied zwischen, sogar noch stärker zwischen dem tatsächlichen operativen Geschäft und den Aktienkursen. Da ist eine hohe Diskrepanz. Auch das wird nicht ewig so bleiben.
Aber wir werden es weiter verfolgen und vielleicht geht es ja dann bald mal wieder aufwärts. Alfred, ich bedanke mich bei dir und bei Ihnen bedanke ich mich auch und verabschiede mich bis zum nächsten Mal.
Okay, nochmal.